Welcome to the Shock 2 Podcast, your program for video games, comic books, movies, and much more.
If we fail now, then our crusade ends here.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast. Heute wieder mit einem kleinen, aber sehr, sehr feinen und exklusiven Warhammer Special. Und ich begrüße jetzt schon in der Leitung einen Webstandard-Redakteur, der aber auch eingefleischter Warhammer-Fan ist und noch nebenbei auch ein True Crime Podcaster, ein waschechter ist. Und ihr wisst schon, okay, das wird jetzt nicht Alexander Amon sein. Hallo, Peter Zellinger. Hallo.
Hallo, grüß euch. Danke, dass ich da sein darf.
Ich sag vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, ja, denn du hattest diese Woche ja das besondere Vergnügen, eine Reise anzutreten Richtung Nottingham. Und da wissen natürlich alle Warhammer-Fans, okay, da gibt's das eine oder andere für Warhammer-Fans. Da steht das ja Mutterhaus, die Fabrik, wo die kleinen Figürchen herausgepresst werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber da steht auch Warhammer World. Du warst aber, und da schließt sich auch der Bogen zu den Videospielen, für ein Videospiel vor Ort. Und da könnten ja einige sogar auf dem Tableau stehen, ja, ist ja einiges angekündigt jetzt auch, ja, aber im konkreten Fall ist es ein Spiel, das auch in Kürze erscheinen wird, nämlich Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin. Und ja, ich freue mich, dass du da jetzt einiges erzählen kannst, und da kann ich jetzt schon, das habe ich schon im Vorgespräch jetzt mitbekommen, da wird es einiges Neues geben, das man so auch nicht schon gelesen oder gehört hat, zumindest jetzt, wo wir es aufnehmen. Es ist natürlich dann noch ein Embargo, es wird auch einen wirklich schönen Artikel geben beim Webstandard, den verlinken wir auch, also wenn ihr diesen Podcast hört, entweder in den Shownotes oder beim Artikel zum Podcast, findet ihr einen Link auch zum Peter, seinen Artikel dann beim Standard. So. Genug der Vorrede. Ich verspreche, der Peter wird viel erzählen dürfen. Ja, ich werde auch ausreden lassen. Vielleicht magst du dich auch vorstellen, so Warhammer-mäßig. Ja, wo kann man dich ansiedeln? Ja, was spielst du gerne? Ja, sowohl jetzt im Tabletop als auch bei den Videospielen.
Ja, ich wurde schon immer gefragt, ja, welche Fraktion spielst du denn? Und meine Antwort ist immer alle. Also fast alle. Es ist mir leider so ein bisschen eskaliert, dieses Hobby. Also ich habe angefangen vor 20 Jahren noch mit dem alten Warhammer Fantasy und so eine kleine Imperiumsarmee aufgebaut. Und ja, ich glaube, jeder, der in das Hobby einsteigt, hat irgendwie so die Phase, dass er sich denkt, ja, ist eh nett, aber so nach dem ersten Trupp Soldaten bemalen, nach dem ersten 25er Trupp war es dann auch wieder gut. Und irgendwann vor ein paar Jahren bin ich dann drauf gekommen, hey, da war doch was und das alte Zeug kugelt noch rum. Und ja, mittlerweile bin ich bei jede Menge Age of Sigmar, bei Nurgle, ganz viele Stormcast Eternals habe ich hier rumstehen. Aber mein Nerdherz schlägt für Tyranniden. Also da liegen gerade bei mir so 8000 Punkte herum. Und ja, der Schwarm wächst und wächst und wächst. Also gerade aktuell eher Tyranniden. Und jetzt gerade bin ich aber eher dabei, dass ich in so diese Specialists-Games reingehe, Warcry und Killteam. Vor allem Warcry gefällt mir gerade wirklich, wirklich gut, weil es schnell geht, schnell aufgebaut ist und richtig Spaß macht. Und man darf seine Kontrahenten in Stachelfallen prügeln, was natürlich ein ganz besonderes Plus ist.
Du bist also auch der Grund, ja, warum es in letzter Zeit auch gute Warhammer-Artikel beim Webstandard zu lesen gab. Zum Beispiel auch Rogue Trader, das Review war von dir. Und deswegen auch die Frage, ja, du begleitest das Warhammer-Hobby ja schon länger, ja, bist aber auch technikaffin, bist auch Videospieler. Jetzt war das ja in den letzten, sag ich mal, Jahrzehnten eher ein Trauerspiel, ja. Klar, es gab das ein oder andere Highlight, ja, da kann man drüber reden und da freut man sich auch drüber, dass man das immer wieder spielen kann, aber dazwischen gab es ja eine Herrscher an schlechten Spielen. Das hat sich in den letzten, ich sag mal, eineinhalb, zwei Jahren grundlegend, zumindest aus meiner Sicht, geändert. Wie siehst du das? Ja, weil da kommt doch jetzt einiges Gutes daher.
Absolut, absolut. Also die Jahre davor, also wir haben es in der Vorbesprechung kurz drüber gesprochen, so Spiele wie Shadow Warrior, die lassen zwar mein Nerdherz ein bisschen höher schlagen, aber die waren jetzt objektiv betrachtet nicht besonders gut.
Fire Warrior.
Genau. Ja, was habe ich gesagt?
Shadow Warrior. Ist auch ein Videospiel.
Ist auch gut.
Das ist aber ein gutes.
Ja, das ist ein gutes Videospiel. Fire Warrior, stimmt, war das. Und dann diese Shovelware, also jetzt ganz viele diese Kartenspiele, ja. Diese Mobile Games, ganz, ganz, ganz furchtbar.
Power Defense, alles hat's gegeben.
Ja, alles, alles.
Ein schlechter als das andere.
ja. Und dann war natürlich, ich glaube, was sehr viel zerstört hat, war Dawn of War 3. Also da war der Fan-Hate ja sehr, sehr groß. Aber ich glaube, in den letzten ein, zwei Jahren ist Games Workshop ein bisschen, sagen wir so, die Lizenz kriegt, glaube ich, nicht mehr jeder, der ein Kuvert mit dem Rückporto hinschickt. Weil eine Zeit lang haben sie es wirklich ja mit vollen Händen ausgeteilt, ihre Lizenzen. Aber ich glaube, mittlerweile sind sie ein bisschen wählerisch geworden. Das war, ist jetzt nur so mein Eindruck.
Ja gut, das ist, wenn man mit Entwicklern redet, die mal ein Warhammer-Spiel entwickelt haben in dieser dunklen Zeit, sage ich mal, ja. Da gibt es ja oftmals die Aussage, wir haben ein fertiges Spiel gehabt. Alle Tester haben gesagt, das werde ich mir nicht kaufen. Also haben wir geschaut, können wir da noch irgendeine andere Lizenz draufpicken, die dann doch irgendwer kauft.
So funktioniert das.
Also oftmals, nicht immer, aber oftmals war das wirklich leider so. Und das hat man ja auch gemerkt, dass die Spiele zwar die Lore immer wieder gut transportiert haben. Ich glaube, da hat mich Games Workshop draufgeschaut, aber halt dann die Qualität des Gameplays oftmals nicht wirklich gegeben war. Gab aber Gott sei Dank Ausnahmen. Dawn of War hast du schon angesprochen, der Dreier, aber 1 und 2 waren ja doch grandios. Der Dreier ist ja auch nicht richtig schlecht, aber er hat einfach komplett die falsche Richtung eingeschlagen. Und es wurde dann zu Recht gehatet, also da brauchen wir gleich drüber diskutieren. Und Space Marine natürlich. Das ist ein Spiel, was damals schon, sind wir ganz ehrlich, es war auch nicht großartig. Es war ein Gears of War-Klon und Gears of War war Welten besser. Aber für Warhammer-Fans war es großartig und ist auch heute noch spielenswert. Und wir freuen uns alle, in Kürze wird es den zweiten Teil geben.
So ist es. Ja, also ich fand Space Marine damals wirklich großartig. Allein das Geräusch des Kettenschwertes, das hat auch so viel Spaß gemacht.
Oder des Bolters. Ja, es hat zum ersten Mal in einem Videospiel ein Bolter so geklungen, wie ein Bolter klingen muss. Ja, einfach so einen kleinen Raketenwerfer abfeuern und das da frohlockt natürlich das Herz. Wo natürlich das Herz auch frohlockt, ist, wenn man einmal in Nottingham sein darf. Ich war einmal vor Ort, ja, da gab's aber noch nicht Warhammer World. Das war eben zu diesem Fire Warrior Spiel, PS2, da wurde man eingeladen und konnte uns ein bisschen die Fabrikhallen und so weiter ansehen, aber das war einfach wirklich nur Fabrik und ein Besprechungsraum, wo unser Spiel vorgestellt wurde, ja. Heute ist das ganz anders. Es ist, ein bisschen ein Hauch von Disneyland ja dort bei Warhammer World. Da gibt's diverse Sachen anzusehen. Konntest du Warhammer World dir auch ansehen oder haben sie gesagt, schau das Spiel an und geh wieder heim?
Nein, wir haben tatsächlich die ganz große Tour bekommen. Wir durften zuerst einen Malkurs machen, einen Figurenmalkurs. Das war ganz spannend, weil man hat uns einfach an einen Tisch gesetzt und eine Kiste voll mit Farben hingestellt und gesagt, da viel Spaß. War ganz lustig, ein paar Games Workshop-Mitarbeiter haben uns dann noch so, also die Leute, die noch nie eine Figur angemalt haben, denen haben sie natürlich ein bisschen geholfen. Ich habe mir gedacht, ich stelle mich extra blöd und bin aber nach 3 Minuten aufgeflogen, so nach dem, du machst es aber auch nicht zum ersten Mal. das war recht spannend und nachher konnten wir tatsächlich das Museum besuchen und das ist wirklich, wirklich, wirklich sehenswert.
Also, Hand aufs Herz, hast du den Assassinen gefunden oder nicht?
Nein, leider.
Da hast du wenig Zeit wahrscheinlich gehabt.
Also ich bin mir sicher, mir hätten nur 5 Minuten gefehlt, ihn zu finden.
Für alle, die jetzt noch nicht wissen, über was wir reden, dort gibt es ein riesiges Diorama. Wie gesagt, ich habe es noch nie live gesehen, habe aber Videos davon gesehen, wo das versucht wurde abzufilmen und es sieht gigantisch aus. Du, der davor standest, wie gigantisch ist es wirklich?
Also es ist 2 Stockwerke groß, also 2 menschliche Stockwerke. Also wir reden jetzt nicht von Miniaturenmaßstab, sondern wirklich 2 echte Stockwerke des Gebäudes ist das groß. Dieses Ding ist so riesig, als sie das in der Werkstatt zusammengebaut hatten, konnten sie es gar nicht fertigstellen, weil ihre Werkstatt zu niedrig war. Und die haben bis zum Schluss, bis sie es in diese Ausstellungshalle gebracht haben, nicht gewusst, ob alles überhaupt zusammenpasst. Da haben, glaube ich, 10 Leute 9 Monate lang dran gearbeitet und es sind, glaube ich, 11.000 Miniaturen drauf verbaut. Also es ist wirklich, wirklich extrem gigantisch und es ist sogar, wir haben mit einer, mit der, die Führer, die unser Guide, also die Führerin, die das gemacht hat, die hat uns dann auch sogar noch erzählt, es sind sogar in dieses Diorama, sind sogar Leitern eingebaut, die man nicht sieht, damit die Mitarbeiter raufklettern können und die Figuren abstauben können.
Und es gibt ja auch immer wieder Veränderungen, das Diorama lebt ja, also es wird immer wieder ein bisschen verändert und darum habe ich auch eben zuerst gefragt nach dem Assassinen, es gibt eine Art Gewinnspiel, einen Wettbewerb, es werden dort nämlich Assassinen versteckt und wer die findet, bekommt eben eine exklusive Figur dann für die eigene Sammlung, ja. Das ist sehr beliebt, ja, und viele haben da schon einen halben Tag verbracht und haben es nicht gefunden. Es gibt aber immer wieder Leute, die es auch finden. Also es ist nicht so, dass es die nicht gibt, die Figuren, dass es eine Urban Legend ist, sondern die gibt's, ja. Und ja, mal sehen. Also ja. Wenn ich das nächste Mal dort bin, wäre ich sicher. Ich werde meine Tochter da vorstellen und sagen, such. Und ja, mir die restliche Ausstellung ansehen, denn die soll ja auch wirklich sehenswert sein, abseits dieses Riesendioramas, denn man sieht ja dort vor allem auch alle Figuren, die es nicht nur jemals gab, also auch sehr, sehr alte Figuren, sondern vor allem auch die Figuren aus den ganzen Katalogen, aus den Büchern zum Spiel, ja, die halt auf High Level gemalt sind, die sieht man dort live und kann sich die genau anschauen.
So ist es. Und es ist vor allem auch viel historisches Material dabei. Also es sind teilweise Dioramen noch aus dem Jahr 1990. Ja. Also wie Horus den Imperator schlachtet oder umgekehrt, je nach Lesart, ne? aus dem Jahr 1990. Also die erste Darstellung in Miniaturenform der Horus Heresy. Also da freue ich mich, habe ich mich natürlich ganz besonders gefreut. Und es sind teilweise wirklich diese Modelle da, die man auch auf den Verpackungen sieht. Und das ist schon, die sind schon auch so gut bemalt, dass ich wirklich teilweise davor gestanden bin und mir nur gedacht habe, ich habe dann Fotos gemacht, einfach nur damit ich das Bemalschema kopieren kann. Also ja. So weit ist das gegangen. Kleine Anekdote noch zu dem Assassinen. Die Führerin hat erzählt, sie haben selbst damit nicht mehr gewusst, wo der Assassine war, weil der Mitarbeiter war irgendwie auf Urlaub oder so. Und sie haben ihn erst wieder gefunden, als sie beim Putzen den Assassinen versehentlich eingesaugt haben, weil das ist nämlich die einzige Miniatur, die nicht angeklebt ist.
Das ist ein wichtiger. Na klar, wie gesagt, der braucht ja nur auch in Pension gehen oder irgend sowas, weil das gibt es doch länger oder verlässt das Unternehmen und so und plötzlich weiß keiner mehr, wo der Assassine ist.
Ja,
das ist
ein Riesenproblem, ja.
Super. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ein oder zweimal ist er gefunden worden schon, auch in der Historie, aber wieder versetzt. Also es ist so, dass der immer wieder
täglich,
versetzt
wird. Der wird täglich neu versetzt.
Sogar täglich, okay.
Der wird täglich, ja. Also da gibt es unter diesem riesigen Diorama sind so Crawl-Spaces, also so kleine Gänge, wo man durchkriechen kann. Und der wird dann wirklich täglich versetzt, wurde uns versichert.
Ja, ne, glaube ich schon, weil da wird es sonst Leute geben, die einfach das Ganze abfilmen und dann schon... Also genau. Computer analysieren, ich keine Ahnung, was man noch machen kann, diese Assassinen suchen kann. Aber es ist echt, echt spannend, was da alles abgeht. Ansonsten auch vor dem Gebäude, du hast dich auch auf deinem Twitter-Account, können wir auch gerne verlinken, gepostet, diesen großen
Rhino.
Rhino-Panzerwagen da, den man eh auch kennt von Fotos und so weiter.
Genau.
Also man sieht Real-Life-Größe, also wirklich eine große Sache. Ja.
Was ich nicht wusste, das ist ein echter Panzer.
Okay.
Also der ist funktionsfähig und fährt.
Ja,
also da ist irgendein britischer alter Panzer steckt da drunter, den sie sich halt umgebaut haben.
Umgebaut,
man kann damit fahren. Also das wusste ich nicht.
Ja, umbauen könnte er dazu zum Hobby oft, ne? Also
ja.
Ist halt ein bisschen größer, ja. Also wie gesagt, gibt es eine riesige Ausstellung, dann gibt es natürlich eine riesige Halle auch, wo gespielt werden kann.
Genau, so ist
da finden,
es.
Da finden große Turniere statt und wenn die nicht stattfinden, kann man dort auch hergehen, kann man sich einen Tisch mieten, also mieten heißt vorher eigentlich reservieren, und kann dort spielen mit Modellen, mit Gelände und so weiter. Ansonsten, ja, gibt es halt diverse Möglichkeiten. Also wenn man dort wohnt, in der Nähe, hat man dort wirklich, glaube ich, wird einem nicht langweilig.
Wird auch tatsächlich gut genutzt. Also ich war an einem Dienstagvormittag dort und dachte eigentlich, okay, da wird jetzt doch nichts los sein. Aber die Halle war doch gut gefüllt und es waren auch vor allem viele ältere Spieler da, also so Pensionisten, die da wirklich hinkommen und ihre Warhammer-Partien spielen.
Ja gut, Warhammer gibt es seit den 80er Jahren, ne? Also da kommen schon die ersten Pensionisten
zusammen. Und wir werden auch nicht jünger, also irgendwann.
Ja, ich sage ja. Also da dauert es leider nicht mehr so lang. Was man natürlich auch machen kann dort, und ich schätze mal, das hast du sicher nicht gemacht, man kann einkaufen.
Nein, ich habe natürlich nicht eingekauft und ich bin nicht mit einem Riesensack im Handgepäck dann durch die Flughafenkontrolle gezittert und habe mir gedacht, bitte nehmt mal wenigstens meine Farben nicht weg, wegen der Flüssigkeitsbeschränkung
und
so.
Ja, das stimmt, ja.
Kleiner Pro-Tipp, Farben sind am Flughafen wurscht, also man kann mitnehmen, wie so viel man möchte. Hat keinen interessiert, hat mich gewundert, aber okay. Ja, ich konnte nicht widerstehen und ich habe bei den neuen Tyranniden zugeschlagen natürlich.
Vor allem, es gibt ja da noch immer exklusives Zeug an Merch, vor allem, was du ganz selten irgendwo anders kriegst, dort gibt es einfach.
Genau,
ja. Zum Beispiel jetzt kann man gerade aktuell bestellen die allererste Regelversion von Warhammer 40.000 in einer Replika-Version. Die gibt es dort eigentlich schon seit 2 Jahren regelmäßig zu kaufen.
Genau.
Ja, solche Dinge.
Die Realms of Chaos Bücher sind sehr, sehr lustig. Also das ist
echt cool.
Das ist super. Und du kriegst dort auch vor allem sämtliche Online-Only und Mail-Order-Exclusive-Figuren. Also diese ganzen Forge-World-Sachen sind
genau, auch noch dabei. Ich glaube, es gibt ja zwei Läden sogar. Es gibt einen normalen Games Workshop-Laden, der halt größer ist und wo es halt Sachen gibt, die es sonst nicht gibt. Und dann gibt es einen eigenen Forge-World-Laden auch.
Ja, die sind mittlerweile zusammengelegt worden. Das war ja vor zwei Wochen, glaube ich, der große Aufreger, weil sie auch den Webshop geändert haben und man jetzt nichts mehr findet.
Ja, das war vorher schon jetzt nicht der beste Webshop. Und jetzt, ich finde, er sieht zwar moderner aus, ja, aber ich selbst wenn ich ein Buch suche, ich habe es unlängst versucht, ein Buch zu finden und ja, ich habe es dann aufgeben. Also
ist das ja, es ist, wenn du nicht gezielt weißt, wonach du suchst, hast du keine Chance mehr, irgendwas zu finden.
Aber also nicht das Schlauste, aber egal. Ja, super. Also vielen Dank auch für diese Eindrücke. Gab's sonst noch irgendwas? Warst du im Restaurant auch?
Seid ihr verköstigt worden? Okay. Natürlich. Also ein Bugman's Bar musste natürlich sein und ich habe ein Bugman's Hellbringer Bier getrunken. Das ist köstlich. Kann ich sehr empfehlen. Ja, es ist halt eine sehr urige Kaschemme auf Zwergenbar hergerichtet. Ist ganz lustig.
Das ist schon cool.
Und es läuft Heavy Metal im Hintergrund. Also bitte, was
will man mehr? Was sonst?
Ja, was sonst? Natürlich.
Sehr cool. Ja, nein, ist glaube ich, für viele Warhammer-Fans auch einmal ein Ziel, einmal nach Nottingham zu Warhammer World zu gehen und sich das anzuschauen, weil es einfach, ja, jetzt Disneyland ist eigentlich der falsche Vergleich, einfach fast ein schönes Museum ist, aber man kann auch spielen dort, malen dort. Ja, es ist eigentlich auch ein riesiger Games Workshop-Laden.
Ja. So ist es. Und also meine Empfehlung wäre, wenn man 3-4 Freunde mitnimmt und sich da wirklich einen Spieltisch mietet oder gleich zu einem Turnier hinfährt und 1-2 Tage bleibt, da kann man dann schon wirklich ein paar schöne Stunden dort verbringen, auf jeden Fall.
Hör ich das raus, das ist dein Ziel, also da wiederzukehren.
Ja, jetzt muss ich nochmal die geeigneten Begleiter finden. Also wer mit mir nochmal da hinfahren will, bitte gerne melden.
Sehr schön. Ja, der Grund, warum du eingeladen wurdest, ja, ist ja auch ein schöner, und zwar Age of Sigmar Realms of Ruin. Wir haben das im Podcast sogar schon mal besprochen, aber auch ein Preview. Es gibt auch sicher beim Standard schon den ein oder anderen Artikel und Newsmeldungen und so weiter drüber. Ist ein waschechtes Echtzeitstrategiespiel. Und diesmal geht's aber nicht um die Space Marines, sondern geht um das Fantasy-Szenario, das aktuelle von Games Workshop. Und das sogar auf eine Art und Weise, wie es hoffentlich dann auch bei den 40k-Spielen dann sein wird. Man bekommt einigermaßen die Storyline, die auch im Tabletop aktuell ist. Und wenn man sich anschaut, welche Fraktionen drinnen sind, welche Einheiten und wie das Szenario ist, das erinnert eigentlich auch ziemlich an die Age of Sigmar Startbox. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, das ist schon ziemlich das Szenario, ne?
Absolut, absolut. Also es sind die Hauptfraktionen sind auch die Stormcast, Eternals und die neuen Orks, die Orok, diese eher so an Tolkien erinnernden Orks, diese schlankeren. Und es gibt dann noch Nighthaunt, die ebenfalls da ganz groß im Narrativ gerade von Age of Sigmar drinnen sind. Und Siege, interessanterweise, aber ich glaube, das war so ein Wunsch, glaube ich, des Entwicklerstudios ein bisschen. Das sind ganz große Siege-Fans, wie ich rausgehört habe.
Bei meinem letzten Podcast mit Adeptus Stammtisch wurde das Spiel auch verglichen mit Dawn of War. Ja, ist natürlich wir schieben jetzt den Dreier einfach weg, ja. Es sind einfach zwei sehr, sehr gute Echtzeitstrategiespiele, die ich heute auch noch gern spiele. Der Einser kann man auch super modden, also auch mit aktuellen Fraktionen und so weiter. Fantastisches Spiel. Was einfach Spaß macht, ja. Zu Fantasy gab's natürlich, aber jetzt nicht zu Age of Sigmar, sondern zu Fantasy, das ja deutlich mit mehr Tiefgang versehene Total War Warhammer Spiel. Also es gibt da doch Echtzeitstrategie, aber halt nichts, was so schnell ist, Command & Conquer-mäßig ist. Also das soll ja jetzt dieses neue Spiel sein. Wie siehst du das? Ja, alles, was du jetzt bis jetzt gesehen hast, ja, du hast ja mit den Entwicklern gesprochen, ist es das?
Ja. Also es ist schon, also die Parallelen zu Dawn of War sind auf jeden Fall vorhanden und auch nicht zu übersehen. Also alleine das Gameplay, dass du nur Truppen steuerst und deine Stützpunkte einnehmen musst und dort darauf kannst du dann Gebäude bauen, erinnert schon sehr stark an den großen Vorgänger aus den frühen 2000ern. Ich habe auch die Entwickler gefragt, ja, warum macht's ihr nicht einfach ein Dawn of War im Fantasy-Gewand und jeder ist glücklich? Nennt es einfach Dawn of War Fantasy und ich glaube, ihr würdet es Millionen verkaufen. Ja, das wollten sie dann auch nicht. Und was ich recht interessant gefunden habe, sie haben halt gemeint, ja, mit Dawn of War ist gut und schön, aber wir haben es ja schon kurz angesprochen, wir werden halt älter und viele jüngere Gamerinnen und Gamer kennen halt auch keine Echtzeitstrategiespiele in dem Sinn mehr, so diese klassischen Command & Conquer.
Und die Spiele der letzten Zeit sind auch nicht so gut gelaufen, wie erhofft. Ich sage mal Age of Empires 4
genau,
und so weiter.
Genau.
Ja, ist jetzt, da wurde ja einiges versucht, wieder das zu beleben, ja. Ist jetzt nicht komplett tot, Gott sei Dank wieder, aber es ist nicht die große Erfolgswelle losgetreten worden.
Absolut nicht. Und das ist, glaube ich, den Leuten bei Frontier, also dem Entwicklerstudio, durchaus bewusst, dass sie da irgendwie diese Formel schon auch so aufbereiten müssen, dass es, glaube ich, für ein ganz neues Publikum reicht. Und ich glaube auch, dass bei dem Spiel jetzt ein bisschen das Motto ist, wir dürfen das jetzt nicht versauen. Ich glaube, sie gehen zum ersten Mal in die Age of Sigmar Franchise rein, die es ja von Anfang an so ein bisschen schwer hatte, als man Warhammer Fantasy einfach abgedreht hat und Age of Sigmar draus gemacht hat. Das ging ja bei den Fans nicht so ganz gut rein, der Schmäh. Und das hat halt lange gedauert, bis sich Age of Sigmar etabliert hat. Und jetzt, glaube ich, wollen sie auch diese Franchise eben in der Popkultur so ein bisschen etablieren, ein bisschen in den Videospielen, ein bisschen in die Serien gehen. Und ich glaube, Realms of Ruin ist jetzt das Spiel, wo es sich entscheidet, ob das gelingt oder nicht. Ich glaube, da ist jetzt so ein bisschen, wie im Fußball würde man, glaube ich, sagen, verlieren verboten.
Ja, und das wahrscheinlich sogar auf mehreren Ebenen. Das eine ist die Games Workshop-Ebene, die da wahrscheinlich auch rein noch investiert jetzt von Lizenz und von der Betreuung des Teams und so weiter. Da ist ja in letzter Zeit einiges passiert, auch auf Games Workshop Ebene. Aber zum anderen ist auch Frontier ein bisschen angeschlagen, gerade in letzter Zeit. Die dürfen sich nicht mehr so viele Flops erlauben. Ja. Also das ist einfach, da ist einiges leider schiefgelaufen an großen Titeln. Gerade der Formel 1 Manager und so weiter, der ist jetzt, da ist sicher die Lizenz extrem teuer gewesen, würde ich mal sagen, und der ist nicht so gut gelaufen. Und das ist, glaube ich, ist wichtig, ja. Das Warhammer 40k-Spiel von ihnen, das Chaos Gate, das ist gut, ja. Das hat auch, glaube ich, vom Kosten- und Gewinnfaktor genug eingespielt. Aber sonst, ja, müssen die halt aufpassen. Wir wissen, rechts und links gibt es große Entlassungswellen und das Geld ist im Moment nicht so daheim in der Videospielindustrie. Also ich glaube schon, dass da auch ein Druck vom Publisher ist, ja.
Absolut, absolut. Und das merkt man, glaube ich. Also das war so mein Eindruck, wie ich mit dem Entwickler gesprochen habe. Alleine, was sie für einen Aufwand betreiben, um dieses Spiel an die Fans zu kriegen. Also es ist ja nicht so, als hätte man da jetzt eine Kampagne und würde sagen, okay, gut, die spielst du in 20 Stunden durch, dann gibt es noch ein paar Skirmish und ein bisschen Multiplayer-Modus und das war's. Es gibt dann noch einen eigenen Level-Editor dazu. Da gibt es für die Tabletop-Nerds einen eigenen Modus, wo du deine Figuren anmalen kannst.
Das ist wichtig.
Total. Da kannst du diese Figuren in die Szenerie setzen und so Fotos damit machen.
Das ist cool.
So. Also das finde ich sehr cool. Und es gibt, und das hat mich wirklich erstaunt, es gibt eine prozedural generierte Kampagne nach der eigentlichen Kampagne.
Wo du einfach weiterspielen kannst.
Wo du einfach weiterspielen kannst, genau. Und wo diese Missionen prozedural weiter generiert werden und deine so eine klassische Weltkarte eben, wo du Gebiete in deiner Farbe einfärben darfst. Also das ist halt schon, glaube ich, mehr Aufwand, als in die letzten Warhammer-Spiele reingeflossen ist, selbst bei den großen Produktionen. Also da ist schon wirklich, wirklich ein Druck da, das auch gut zu machen. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig. Ich glaube schon, dass es gelingen kann, so was ich bis jetzt gesehen habe.
Es gibt ja die gute Nachricht, ja, das Spiel ist ja schon besser getestet worden. Ja. Es gab zweimal die Möglichkeit, das Spiel zu spielen. Es gab Preview-Versionen für die Presse und so weiter. Und das, was wir bis jetzt gesehen haben, macht richtig, richtig Spaß und vor allem Lust auf mehr. Sprich, es ist auch nicht so eine Gefahr wie oft, dass man zwar auf Presse-Events ist und so weiter und man hört und es klingt alles so richtig, richtig gut und dann kommt das Spiel und es ruckelt und es ist unspielbar auf den Systemen und so weiter. Die Gefahr kann man hier fast ausschließen. Die Frage ist natürlich, wie gut ist die Kampagne dann komplett? Wie gut ist dieses, was du eben erwähnt hast, dieses Generierte dann danach? Ja, aber selbst wenn das, wird wahrscheinlich natürlich abfallen von der inszenierten Kampagne, aber trotzdem, ich glaube, das wird ein richtig gutes Spiel.
Ich glaube auch, ja. Sie gehen auch ziemlich gut auf Fanfeedback ein, muss man sagen. Also nach der ersten Beta war ja die Aufregung groß, dass das Spiel so vom Pacing her extrem langsam ist. Und sie haben jetzt dieser Tage erst das Lauftempo der Einheiten um 30% erhöht. Also das ganze Spiel läuft jetzt ein bisschen schneller ab.
Ja, es gab schon Verbesserungen bei der zweiten Version und sie haben da auch schon gesagt, ja, das ist noch lange nicht, wir horchen und lesen mit und auf Discord und ich weiß nicht wo überall. Und also da fließt viel ein, glaube ich.
Ja, absolut, absolut. Und sie wollen halt auch ein Spiel machen, das sich nicht überfordert, weil das war auch so meine Frage. Ich bin jetzt nicht der StarCraft-Spieler, der in der Minute 200 Befehle raushauen kann, weil er die ganzen Shortcuts auf der Tastatur hat und sich da auskennt und weiß, wo er seine Einheiten platziert, bin ich überhaupt nicht. Und sie wollen so ein bisschen hinkriegen, dass es sich so ein bisschen anfühlt wie diese alten RTS-Spiele, wie diese alten Echtzeit-Strategiespiele. Wenn deine Einheiten einmal im Kampf sind, wenn dieser Trupp im Kampf ist, dann weißt du, okay, die sind jetzt einmal beschäftigt, ich kann mich kurz um was anderes kümmern und dann in ein paar Sekunden wieder zurückkommen und dann mal diesen Trupp dann anschauen, was da jetzt gerade passiert, sodass du nicht komplett überfordert bist. Und wenn sie das hinkriegen, also dann ist das auch so für ältere Herren wie meiner Wenigkeit dann schon deutlich spielbarer als zum Beispiel so ein StarCraft 2 auf einem kompetitiven Level.
Das stimmt. Ja.
Das schaffe ich einfach nicht mehr.
Da kann man gut zuschauen, aber das passt schon. Mitkommen tun wir noch, aber
genau,
mitspielen
genau.
Brauchen wir nicht.
Ja, mitspielen brauchen wir
da nicht. Ja. Das bringt uns aber zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt und ich freue mich sehr, dass wir da heute auch drüber reden können, weil da gibt's bis jetzt auch noch keine Informationen drüber, weil du schon gesagt hast, ja, Shortcuts und so weiter. Das Spiel erscheint am 17. November ja nicht nur für Windows, sondern auch für PlayStation 5 und Xbox Series X. Ja? Und konntest du was über die...
Bitte? So ist es, ja, genau. Ja. Genau.
Konntest du was über die Konsolenversion erfahren? Soweit ich weiß, ihr habt ja über die Steuerung gesprochen, ja? Weil genau. Das ist ja oft ein Knackpunkt. Die Spiele werden oft super umgesetzt, laufen flüssig auf der Konsole natürlich, ja? Zwei Fragen habe ich, ja, und wir haben nicht abgesprochen, also ich weiß nicht, ob du alles weißt. Also wenn ich dich auf Glatteis führe, dann einfach sagen, du weißt das nicht, fertig. Weißt du, ob Maus und Tastatur unterstützt werden auf der Konsole? Weil ja sowohl PlayStation 5 als Xbox Series unterstützen ja Maus und Tastatur.
Das ist eine gute Frage, das weiß ich tatsächlich nicht.
Okay, aber du weißt einiges über das Controller-Schema.
Genau. Sie haben ein Schema etabliert, mit dem du mit dem Controller einfach die Richtung den linken Stick betätigst und das Spiel springt, die Kamera springt dann sofort zu der Einheit, die gerade im Kampf ist oder zur nordöstlichsten Einheit, zur südwestlichsten Einheit. Das spart ganz, ganz viel Scrollarbeit und soll das Ganze so ein bisschen snappier, also so ein bisschen schneller machen, diese Steuerung. Mhm. Statt über das komplette Schlachtfeld zu scrollen, kommst du automatisch mit, legt das Spiel fest, wo jetzt Points of Interest sind und du kannst dort automatisch hinspringen. Das sah in der ersten Präsentation eigentlich ganz, ganz, ganz gut und vor allem sehr praktikabel aus, weil du einfach keine Zeit mit Scrollen und der Suche nach deinen eigenen Einheiten verlierst, weil bislang bei den meisten Strategiespielen war es ja bislang so, du drückst die Leertaste und kommst zum letzten Punkt, wo etwas passiert ist, du kannst aber jetzt nicht dazwischen wechseln oder zurückgehen. Das ist da ein bisschen anders. Ich glaube, das könnte auf den Konsolen wirklich den Unterschied machen.
Das glaube ich auf alle Fälle. Da muss man abwarten. Da wurde schon viel probiert. Ja, ich kann mich erinnern, Xbox 360-Zeiten gab es ja auch zum Beispiel die Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde-Spiele gab es für Xbox 360 und PS3. Und auch da wurde viel herumprobiert mit einer eigenen Steuerung. Funktionierte zwar, aber war halt bei Weitem nicht dort, wo Maus und Tastatur ist. Muss es auch nicht sein, ganz klar, weil wenn du auf der Konsole spielst, auch gegeneinander hat ja jeder den Controller. Mhm. Ja, wird man abwarten müssen, aber zumindest sie machen sich Gedanken und das Schöne ist, das heißt aber auch, du hast nichts gehört, dass zum Beispiel die Konsolenversion nochmal verschoben werden oder so.
Nein, das stand überhaupt nicht zur Debatte. Also ich glaube, am Release ist, glaube ich, nicht. Da wird, glaube ich, nicht mehr viel gerüttelt. Wir sollten jetzt auch diese Tage die ersten Review-Exemplare schon bekommen. Also ich glaube, das Ding ist durch.
Ja, das ist schön. Ja, da freuen wir uns auf alle Fälle drauf. Ja, wie sieht's sonst aus? Gibt's irgendwas, was du noch erzählen möchtest, ja, wo du selber dich drauf freust?
Ja, und zwar freue ich mich am meisten drauf, wie sie Siege umgesetzt haben. Die Fraktion wurde ja erst bekannt gegeben, ich glaube ein paar Stunden erst, bevor ich überhaupt in Nottingham eingetroffen bin.
Genau, das war die letzte.
Ja. Genau. Und ich habe dann den Entwickler auch gefragt, den Daniel Saunders heißt er, der ist ein ganz cooler Typ und ein kompletter Warhammer-Fan. Und ich habe den gefragt, warum seid ihr blöd? Ich meine, Siege, den Lord of Change in einem, also den Lord der Veränderung, den Herr der Veränderung in einem Videospiel umzusetzen, ist ja wohl die undankbarste Aufgabe, die du haben kannst. Nehmt's Korn, oder? Das ist doch das Einfachste.
Ja.
Also draufhauen, fertig, aber Lord of Change ist ja total schwierig. Und er hat eben gemeint, ja, das war ihnen ein Anliegen, dass sie Siege eben einbauen, weil sie wollten viel mehr Magie reinpacken, als ursprünglich geplant war. Also, ja klar, Orks und Stormcast sind jetzt nicht die großen Magiefraktionen. Ja. Und da gibt's jetzt, anscheinend gibt's, also laut ihm soll es da ganz, ganz viele Möglichkeiten geben, wie man mit Magie Schabernack treiben kann. Und auf das freue ich mich dann schon am meisten.
Da muss man natürlich aufpassen mit dem ganzen Balancing und so weiter zwischen den, aber ja.
Die hat sich da total. Schon
noch. Ist eh ein paar Mal verschoben worden, auch das Spiel. Also ich hoffe, da ist genug hineingeflossen und wenn nicht, richtet es hoffentlich der erste oder zweite Patch. Mal schauen.
Davon gehe ich aus, dass es da ein, zwei Patches braucht.
Ja, aber also bei Strategie spielen dürfen sie auch. Wie gesagt, solange es wirklich in einem Zustand ist, und das sah ja schon wirklich bei der letzten Beta-Version sehr, sehr spaßig alles aus und auch stabil. Auch auf nicht so ganz potenten Systemen lief das ja wirklich anständig. Also das wird schon passen.
Ja, ich gehe mal davon aus, ich meine, wie gesagt, Review-Key habe ich noch keinen. Sobald der da ist, wissen wir dann mehr. Aber ich bin mal ich bin sehr, sehr vorsichtig optimistisch, muss ich sagen. Also ich glaube, es könnte für Age of Sigmar wirklich der erste Schritt sein, dass man auch das ein bisschen aus dem Tabletop rausholt und eben in die Computerspiele-Welt bringt oder so ein bisschen.
Hätte es verdient. Also es gab zwei Ansätze schon, ein Free-to-Play-Spiel, das war grottig. Und dann gab es so ein Action-Rollenspiel, Diablo-mäßiges, das war leider auch nicht so der Bringer.
Ja, das war ganz furchtbar, dieses mit dem Zwerg Chaos Bane.
Ja, Chaos Bane war Fantasy.
Ah, das war noch Fantasy. Ah ja, stimmt, das war noch Fantasy, das war ja noch Endtime.
Storm irgendwas hat es noch gegeben. Egal.
Okay. Ja.
Es war so unterdurchschnittlich, dass ich es wieder vergessen habe.
Ja, einfach kein. So viele Releases auf allen möglichen Plattformen, es ist unglaublich unmöglich.
Und zumindest bei 40G gab es ja wirklich ein paar wirklich gute Spiele, sogar in diesem Jahr schon. Und da freuen wir uns auch aufs nächste Jahr, aber jetzt vorher mal Realms of Ruin. Dann vielen Dank für diese Eindrücke aus Nottingham und wir wollen aber noch über ein Thema sprechen. Ich habe es eingangs schon erwähnt, du bist auch ein waschechter True-Crime-Podcaster. Bei dir heißt aber nicht Only Murders in the Building, sondern Only Murders in Austria. Dein Podcast heißt Mörderisches Österreich. Ja, ich habe da vor der Sendung ein bisschen reingehört. Da geht's ordentlich zur Sache, kann ich nur sagen. Ja? Also man sollte sich schon gut überlegen, welche Folge man sich anhört, in welcher Stimmung.
Ja, vom Einschlafen ist es vielleicht nicht immer ganz ideal, sich sowas reinzuhören.
Ja, man kann auch nicht alles hören aus Eltern, sage ich nur.
Ja, das ist vielleicht, ja genau, vor kleinen Kindern vielleicht auch. Also ich habe angefangen damals und Triggerwarnungen rausgebracht und irgendwann war so das Feedback der Leute, hey komm, es ist ein True-Crime-Podcast. Ja. Ich meine, was erwarten die Leute?
Absolut, ja.
Ja, es stimmt schon. Und es ist, ja, es geht auch in Österreich sehr blutig zu. Also es hätte ich, am Anfang habe ich mir immer gedacht, ja, machst du da mal ein paar Episoden, schaust du mal, wie es läuft, weil die gehen ja noch, so 10, 15 Episoden gehen dir ja eh die Fälle aus, ne? Ich habe mich sehr getäuscht, muss ich sagen.
Du könntest auch einen Korruptionspodcast machen in Österreich, da hast auch genug. Aber Morde gibt es natürlich auch genug. Du gehst jetzt langsam auf das 50er-Jubiläum zu, oder?
So ist es. Also die Episode 50 ist gerade in Produktion und Hörer wissen, wir haben so ein bisschen ein Running Gag, ich mache mich in der Folge immer ganz gerne über St. Pölten lustig, weil ich bin Niederösterreicher und da ist es quasi in den Genen, dass man sich über St. Pölten lustig macht. Und in St. Pölten sind auch wirklich einige grausliche Kriminalfälle passiert und einige grausliche Mordfälle. Und die 50er wird jetzt ein kleines Jubiläum und wir gehen mal wieder nach St. Pölten, nur so als kleiner Teaser und als Fanservice natürlich.
Trotzdem noch die Frage, wie kommt man jetzt drauf, einen True-Crime-Podcast zu machen? Gibt ja einige, also hast du dir gedacht, okay, ich mache jetzt einen Podcast, was kommt gerade gut an, ich nehme True-Crime, oder ist das Interesse an Kriminalfällen da? Wie wurde Mörderisches Österreich geboren?
Die Geschichte ist eigentlich, die liegt in meinem Beruf, ich war früher im Lokaljournalismus tätig und da habe ich mir so ein bisschen aus Langeweile, ja, was macht man im Sommer, ist ja nicht viel los, habe ich mir mal so Kriminalfälle aus der Umgebung angeschaut, so historische Geschichten. Und da habe ich so eine Miniserie draus gemacht. Das waren drei, vier Geschichten, kombiniert mit so einem kleinen Gewinnspiel. Und das war, und ich habe gedacht, ja, okay, das bringt uns jetzt ein bisschen über den Sommer. Und das Ding ist richtig, richtig, richtig eingeschlagen. Und ich konnte mich vor Leserzuschriften gar nicht mehr retten. Und es ging wirklich hervorragend. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, naja, wenn das Bedürfnis nach so Verbrechen vor Ort, nenne ich es mal, also so ein bisschen Lokalkolorit und True Crime vor der eigenen Haustür, da ist, ne, dann probiere ich es mal mit einem Podcast. Und das hat deutlich, deutlich besser funktioniert, muss ich sagen, als ich gedacht hätte. Ich habe wirklich gedacht, ich mache da jetzt 4, 5 Folgen und dann ist die ganze Geschichte vorbei. Ja, mittlerweile ist das sehr, sehr gewachsen und wächst immer weiter und ich bin da sehr stolz drauf, muss ich sagen. Also es macht mir immer noch Spaß, die Fälle zu recherchieren.
Aber man hört dich ja auch noch zusätzlich bei den diversen Standard-Podcasts. Immer wieder hört man ja auch deinen Namen da und bist du unterwegs.
Genau, so ist es. Also
manchmal mit der echten Stimme, manchmal mit der KI-Stimme.
Ja, das kann schon mal vorkommen, gell, wenn ich gerade unterwegs bin, klonen sie mich halt. Na,
ja, das haben wir. War eine coole Folge.
Danke. Ja, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. War auch sehr spannend, da uns zu klonen. Ich habe nur so als Tipp, falls ihr mal Stimmen klauen möchtet, liest nicht Alexandre Dumas, der Graf von Monte Cristo als Probematerial ein. Das klingt da total komisch.
Verstehe. Vielen Dank für den Tipp.
Das ist lebensnaher Tipp.
Ja, ein Tipp ist auf alle Fälle Mörderisches Österreich. Also wenn ihr mal einen True Crime Podcast aus Österreich hören wollt, der gut recherchiert ist, der auch sehr vielfältig ist, also man kann wirklich auf unterschiedliche Arten und Weisen Menschen umbringen. Also da gibt's wirklich die volle Bandbreite, ja, beim Peter zu hören. Ist wirklich absolut hörenswert. Ansonsten verlinke ich sowohl deinen Podcast als natürlich dann auch deinen Artikel zu Realms of Ruin, sobald er online ist. Geht dann eh auch unser Podcast etwas später dann online. Ja. Und ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du Zeit genommen hast, nach deinem Besuch in Nottingham mit uns zu plaudern. Und alles Gute.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Gerne wieder.
Vielen Dank. Tschüss.
Danke, ciao.
This is Shock 2.